Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Für euch im Studio und verantwortlich für die Sendung ist Fabian. Inhaltlich geht es in der heutigen nächsten halben Stunde um den Jahrestag der Verurteilung der Band Pussy Riot. Die Proteste in Kiew wurden von unserem Korrespondenten Alexandre begleitet. In unserem zweiten Beitrag geht es um Gender Crime. Vergewaltigung von Studentinnen an Europas Universitäten. Die Universität Bochum hat sich in einer europaweit angelegten Studie mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben uns mit der Projektkoordinatorin Katrin List unterhalten. Jetzt aber zunächst einmal zu den Focus Europa Nachrichten vom 19. August 2013. Die Musik der heutigen Sendung kommt vom Portal Jamendo.com. Der Artist ist Qualeon mit Jazz Delui und Production.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
In Ägypten geht das Blutvergießen weiter. Seit Mittwoch hat es über 800 Tote gegeben. Am Sonntagabend starben Dutzende Häftlinge der Muslimbrüder bei einem Gefangenentransport unter ungeklärten Umständen. Laut des ägyptischen Innenministeriums hatte die Polizei Tränengas eingesetzt, um einen Ausbruch zu verhindern. Die Muslimbrüder beschuldigen die Polizei, die Gefangenen zielgerichtet getötet zu haben. Am heutigen Montagmorgen starben 24 Polizisten bei einem Angriff auf Polizeifahrzeuge. Dieser ereignete sich in der Nähe der Stadt Rafah, die im Norden des Sinai gelegen ist. Dort kommt es seit dem Militärputsch fast täglich zu Anschlägen. Ägyptens Armeechef Abdel Fattah al-Sisi verlangt unterdessen von den Muslimbrüdern, ihre Proteste aufzugeben und sich wieder am politischen Prozess zu beteiligen. Hedding Franzmeier von Amnesty International äußerte sich gegenüber Radio Dreieckland zur Gewaltanwendung durch das ägyptische Militär folgendermaßen.
Amnesty International verurteilt die Gewaltanwendung durch das Militär, weil nicht nur bewaffnete Demonstrierende getötet wurden oder gegen bewaffnete Demonstrierende mit massiver Gewalt vorgegangen worden ist, sondern auch gegen unbewaffnete, gegen friedliche Demonstrierende und auch Leute, die nur in der Umgebung standen, sind zu Tode gekommen und zwar gezielt durch Schüsse, die tödlich sein sollten. Das ist definitiv ein Verstoß gegen UN Verträge und ist so nicht hinnehmbar.
Am Sonntag 18. Die EU sucht nach einer gemeinsamen Reaktion auf die Gewalt in Ägypten. Dazu treffen sich die Botschafterinnen der 28 EU-Staaten heute in Brüssel. Sie wollen über die Situation in Ägypten beraten und ein Treffen der EU-Außenministerinnen in den kommenden Tagen vorbereiten. Bisher haben einige Mitgliedstaaten ihre Finanzhilfe für Ägypten zurückgefahren. Im Gegensatz zu den USA hat die EU aber keine Militärhilfen in Milliardenhöhe, die sie stoppen könnte. Die EU ist nach den USA und Russland allerdings der drittgrößte Waffenexporteur nach Ägypten. Die offiziell genehmigten Waffenausfuhren der EU betrugen 2011 über 300 Millionen Euro. Italien schlug vor, die Waffenlieferungen nach Ägypten zu stoppen. Laut des Verhaltenskodexes der EU für Waffenausfuhren dürfen zum Beispiel keine Waffen geliefert werden, wenn es im Empfängerland ernste Verletzungen der Menschenrechte gibt. Zu den Waffenlieferungen sagte Henning Franzmeier von Amnesty International gegenüber Radio Dreieckland.
Ich denke, einer der wichtigsten Schritte jetzt ist es, dass Waffenlieferungen an Ägypten vollständig eingestellt werden, dass es da eine konzertierte Aktion gibt innerhalb der EU, aber nicht nur der EU, dass Waffenlieferungen und all die Exportbescheinigungen, die da ausgestellt worden sind, im Zweifelsfall auch zurückgezogen werden, rückwirkend. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass Waffen, die geliefert worden sind aus dem Ausland, zu Menschenrechtsverletzungen genutzt wurden.
Pussy Riot Urteil jährte sich am vergangenen Samstag. Am 17. August jährte sich das Urteil zu 2 Jahren Haft gegen die russische Punkband Pussy Riot. Die beiden Musikerinnen Tolokonnikova und Aljochina sitzen trotz einiger Anträge auf vorzeitige Entlassung nach wie vor in Arbeitslagern in Haft, während Samutsevich, das dritte Bandmitglied, auf Bewährung freigelassen wurde. Voraussichtlich werden die beiden Frauen im März 2014 wieder auf freien Fuß kommen, da ihnen die 6-monatige Untersuchungshaft angerechnet wird. Erst vor einigen Wochen war ein neues Musikvideo von Anhängerinnen der Frauen-Punk-Band erschienen, in dem sie die Öl- und Gasindustrie Russlands anprangern. Ein großes nationales oder internationales Medienecho blieb jedoch aus, wie auch der gesamte Fall immer weiter in den Hintergrund der Weltöffentlichkeit rückt. Die Musikerinnen von Pussy Riot hatten weltweite Bekanntheit erlangt, nachdem sie am 21. Februar 2012 eine Moskauer Kathedrale stürmten, um wild tanzend vor dem Altar ihrem Unmut über die Kreml-Regierung Luft zu machen. Die Verurteilung zu 2 Jahren Haft war unter anderem von vielen Musikstars, Menschenrechtsorganisationen und Kanzlerin Merkel kritisiert worden. Ein Beitrag zu aktuellen Protesten in der Ukraine hören Sie heute im Mittagsmagazin Punkt 12.
Femenaktivistin in der Ukraine schwer verletzt. Die Femenaktivistin Anna Husul wurde nach eigenen Angaben in Odessa am Schwarzen Meer durch Sicherheitskräfte bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt, zusammen mit 2 weiteren Aktivistinnen. Die Frauenrechtsgruppe sieht die Regierung als Auftraggeber des mittlerweile 5. gewalttätigen Übergriffs, die laut Femen das Ziel verfolge, sie mundtot zu machen.
Großbritannien in Heathrow mit Sippenhaftmaßnahmen. Nach Medienberichten ist der Lebenspartner des The Guardian-Journalisten Glenn Greenwald bei einem Zwischenstopp auf dem Londoner Flughafen Heathrow nicht nur mehrere Stunden festgehalten worden. Sein Laptop und Smartphone wurden zugleich durchsucht. Nach Protesten Brasiliens zugunsten ihres Staatsangehörigen erklärten britische Behörden in Übereinstimmung mit den Sicherheitsgesetzen zu handeln. Greenwald hatte die Enthüllung von Edward Snowden für den Guardian journalistisch auf bereitet.
Hunderte Menschen haben an den Ölprobebohrungen gegen die Ölprobebohrung im südenglischen West Sussex gegen Fracking protestiert. In der Nähe des Dorfes Balcombe bohrt die Energiefirma Quatria derzeit nach Öl. Aufgrund der Proteste setzt Quatria die Probebohrungen zeitweise aus. Seit die Bohrungen im Juli starteten, protestieren die Menschen vor Ort zusammen mit der Gruppe Frack Off. Am heutigen Montag und morgen am Dienstag sollen die Protestaktionen weitergehen. Die Energiefirma schließt das umstrittene Fracking zur Schiefergasgewinnung nicht aus. Sie bräuchte dafür aber eine Genehmigung. Die Aktivistinnen kritisieren, dass Fracking Erdbeben auslösen und das Grundwasser verschmutzen kann.
Neuseeland legalisiert Homosexuellenehe. Seit heute ist es Schwulen und Lesben in Neuseeland erlaubt, den gleichgeschlechtlichen Bund fürs Leben einzugehen. Das Land ist das erste im asiatisch-pazifischen Raum, das dies ermöglicht und gehört damit zu den insgesamt weniger als 20 weltweit. In Deutschland ist es homosexuell nicht erlaubt zu heiraten. Es besteht lediglich die Möglichkeit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, die im Vergleich zur Zivilehe aber mit weniger Rechten verknüpft ist.
We'll be right back.
Sonntag, den 18. August, gab es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eine Kundgebung zur Unterstützung der russischen kremlkritischen Frauen-Punk-Band Pussy Riot. Genau vor einem Jahr wurden die Frauen zu je 2 Jahren Straflager verurteilt. Aktivisten und Aktivistinnen von verschiedenen alternativen Bewegungen in Kiew protestierten neben Kiew-Becherskij Lavra, der berühmten orthodoxen Kloster und der Hauptkathedrale in der Ukraine. Die Polizei hat sich an der friedlichen Aktion nicht eingemischt. Mit der Aktion forderten die Aktivisten und Aktivistinnen nicht nur die sofortige Freilassung von Pussy Riot, sondern sie richtete sich auch gegen die klerikale Justiz in der Ukraine. Wir haben ein Interview mit einem Teilnehmer der Aktion geführt.
Alexander Volodarsky ist Künstler, bekannter Blogger und Aktivist bei der ukrainischen anarchistischen Union Libertale Koordination.
Dieses Jahr haben wir uns entschieden, nicht wie üblich gegenüber dem russischen Konsulat zu protestieren. Wir haben uns überlegt, an die Instanz zu wenden, die hinter dem Urteil gegen Pussy Riot steht. Deshalb hat die Kundgebung gegenüber der ukrainischen orthodoxen Kirche von Moskau Patriarchat stattgefunden. Die ukrainische orthodoxe Kirche ist eigentlich schon lange nicht nur religiöse, sondern auch politische Organisation, die ihre kirchliche Rahmen aktiv überschreitet. Neben das Klostertor, wo wir protestierten, befinden sich ein Museum und auch Künstlerwerkstätte. In der letzten Zeit, alle diese Räume werden von Kirche kontrolliert. Künstler werden aus den Werkstätten rausgeworfen, wie auch alles Säkuläres, alles, was nicht kirchlich ist. Das alles wird von diesem Territorium vertrieben. Mitarbeiter von Lavra, von diesem Kloster, sind unmittelbar mit Moskau verbunden. Es heißt, es sind die Leute, die Broschüren über die Juden, die christliche Kinder umbringen, verbreiten oder glauben, dass Pass ein Teufelzeichen ist und so weiter. Es wäre nur komisch und lächerlich, aber die Kirche hat sehr viel Gewicht im politischen und gesellschaftlichen Leben in Russland und in der Ukraine und mehr dieses Leben bestimmt. So zum Beispiel der Oberhaupt von ukrainischen Zentralbank hat keinen Identifikationscode aus der religiösen Überzeugungen. Als Anarchisten sind wir natürlich keine Fans von solchen Codes, aber der Fakt, dass die Finanzen in der Ukraine der Mensch verwaltet, der glaubt, dass Kodeszahlen von Teufel sind, das ist ein Beispiel der Klerikalisierung der Gesellschaft.
Können Sie noch weitere Beispiele bringen?
Neulich
hat man in Kiew das Jubiläum der Taufe der Rus gefeiert. Viele russische und weißrussische Politiker und religiöse Führer wurden eingeladen. Der Verkehr in der ganzen Stadt war gestoppt, damit einfache Leute das Komfort von Patriarchen und von Präsidenten nicht stören. Extra wurde eine Kunstausstellung mit dem Titel Das Große und das Erhobene organisiert, die immer noch im Arsenal in der wichtigsten Kunstgalerie Ukraine läuft. Die Idee der Ausstellung ist, die Einheit der Macht, Kirche und Kunst zu zeigen. Alle berühmten Künstler Ukraine wurden eingeladen, teilzunehmen. Natürlich, alle richtigen und bedeutenden Künstler haben abgesagt. Aber ein unserer Freund, Künstler-Anarchist, hat entschieden, ein Experiment zu machen. Er hat nach Absprechung mit dem Ausstellungskurator eine Wandmalerei geschafft, mit der Darstellung des jüngsten Gerichts. Historisch hat man auf solchen jüngsten Gerichtsbildern die Darstellungen von Zaren und Geistlichen gehabt, die gottesloses Leben führten. Unser Künstler hat eigentlich ziemlich traditionell dasselbe gemacht, nur etwas ironisch. Und diese in der Höhle gequälten Menschen waren die ukrainischen Klerikale, machthabende Polizisten und Beamten. In dem Paradiese hat er die Aktivistinnen von Pussy Riot, einfacher Arbeiter und Beseitiger von Tschernobyl-Katastrophe gemalt. Diese Malerei wurde praktisch vor einem Tag vor der Ausstellungseröffnung vernichtet. Die Museumsdirektorin hat sie persönlich mit eigenen Händen übergemalt. Sie hat das damit argumentiert, dass diese Arbeit die religiöse Gefühle von Gläubigen beleidigt.
Solche Episoden und auch Repressionen gegen Aktionskünste zeigen, wo in der Ukraine die Zensur anfängt und aufhört. So ist die Meinung von Aktivisten. Es war ein Gespräch mit Alexander Volodarski, ukrainischer Künstler und Anarchist, über Kundgebung in Kiew zum Gedenktag des Urteils gegen Pussy Riot.
In der Jahrtausendwende gab es eine Vergewaltigungsserie im lokalen Umfeld der Ruhr-Universität Bochum. Auch 10 Jahre später sind die Vergewaltigungen noch im studentischen Bewusstsein verankert. Die Ruhr-Universität Bochum hat daraufhin eine europaweite Studie koordiniert. Sie beschäftigt sich mit sexuellen Übergriffen gegenüber Studentinnen an der Universität. Ihr Ziel ist es, den Universitäten ein Instrumentarium zu geben, um Studierende vor sexuellen Übergriffen zu schützen und gleichzeitig die Angst davor zu reduzieren. Im Rahmen des EU-Projekts gendercrime.eu wurden Studentinnen in Bologna, Krakau, Barcelona, Celle und Bochum befragt. Über die Studie sprach Radio Dreieckland mit der Projektkoordinatorin der Uni Bochum, Katrin List.
Woran liegt es denn, dass gerade Studentinnen Opfer von sexueller Gewalt werden?
Da ist mir einmal wichtig zu erwähnen, dass man praktisch beide Aspekte in den Blick nehmen muss. Also da ist es einmal die Angst vor Übergriffen, wie sie jede Frau in ihrem täglichen Alltag erlebt. Die spielen natürlich auch an einer Universität eine Rolle. Die spielen vor allen Dingen in diesem akademischen Kontext insofern eine Rolle, als dass es natürlich den Studienalltag gegebenenfalls beeinträchtigt, aber auch Angst schürt vor Übergriffen, die in diesen hierarchischen Verhältnissen stattfinden, also Studentin, Lehrende, wobei ich das gar nicht jetzt auf Mann oder Frau einschränken möchte. Und der Befürchtung der Studenten, wie gehe ich gegebenenfalls in so einem Kontext mit dem Erlebten um? Also aus Angst vor Benachteiligung, vor Nachteilen, die sie eben hätten, wenn sie einen solchen Übergriff anzeigen würden oder angeben würden, haben viele Studenten einfach die Befürchtung, da nicht adäquat reagieren zu können.
Wie hoch ist denn von Seiten der Studentinnen dann das Risiko, dass sie solche Vorfälle vielleicht auch bagatellisieren und das gar nicht als sexuellen Übergriff dann selber sehen?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wir haben schon im Zusammenhang mit der Online-Befragung selber festgestellt, dass Studentinnen, da wir sehr detailliert abgefragt haben, also wir haben nicht pauschal abgefragt, haben sie schon mal sexualisierte Belästigung erlebt oder Stalking erlebt, sondern wir haben tatsächlich auch die möglichen Übergriffe beschrieben. Das kann anfangen mit Nachpfeifen, geht weiter über körperliche Angriffe, also Anfassen, ohne dass das gewollt wird, geht weiter über ungewollte Bemerkungen und Witze über den Körper und ebenso eben bei Stalking und sexualisierter Gewalt oder sexueller Gewalt, wo wir detailliert gefragt haben. Und da kam dann auch tatsächlich raus, auch gerade in den offenen Bemerkungen, in den Interviews, dass sich Studentinnen selber oftmals gar nicht bewusst sind, was ist das jetzt, sexualisierte Gewalt? Erlebe ich das schon als Übergriff oder ist das so normal geworden in meinem Leben, als dass ich das abtue und sage, okay, das erlebt jeder mehr oder weniger häufig. Das ist nichts, worüber ich mich jetzt noch aufregen darf oder aufregen möchte. Grundsätzlich ist auch zu sagen, jeder erlebt es anders. Das gilt nicht für alle gleich. Manche erleben das viel stärker als Belästigung oder Belastung, andere weniger. Manche wissen sich da stärker zu wehren, andere weniger stark und wehren das ab, auch innerlich, sodass es tatsächlich so war, dass wir im Zuge unserer Untersuchung feststellen konnten, es musste erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden, was wird überhaupt als sexualisierter Übergriff empfunden. Studentinnen wurden sich im Zuge der Befragung dessen selber erstmal bewusst anhand der Beispiele und konnten damit erstmalig auch detailliert angeben, was haben sie erlebt und sich eingestehen oder überhaupt erstmal vergegenwärtigen, dass das, was sie erlebt haben, eben ein Übergriff war, den sie so nicht gewollt und gewünscht haben und der oftmals gegen ihr Selbstbewusstsein und ihr gutes Gefühl geht, was leider dann oftmals noch nicht heißt, dass man dann adäquat reagiert, sondern dass man oftmals dann sich denkt, ich bin jetzt hier nicht, will nicht zickig sein, nicht zickig erscheinen, nicht verklemmt, mache ich mal den bösen Scherz mit und hoffe, dass das schnell vorübergeht.
Was wäre denn eine mögliche adäquate Reaktion, die Sie den Studentinnen raten würden?
Wir haben versucht, mal anhand von Selbstbehauptungstrainings, die wir versuchsweise eingesetzt haben, durchgeführt haben, zu gucken, ob da ein nachhaltiges Gefühl entsteht, besser auf solche Übergriffe reagieren zu können. Das heißt also, wir haben eine Testgruppe von Studentinnen, die daran interessiert war, in mehreren Terminen Selbstbehauptungsmaßnahmen, also das ist jetzt nicht unbedingt und in erster Linie Gegenwehr, körperliche, sondern einfach zu lernen, Nein zu sagen, auch sehr deutlich und durchaus auch laut Nein zu sagen, hier ist meine Grenze, die möchte ich nicht überschritten wissen. Also dass Studentinnen lernen, sich verbal zu äußern gegen diese Übergriffe und haben festgestellt, nachdem wir also nochmal im zeitlichen Ablauf gefragt haben, fühlen Sie sich besser damit? Haben Sie den Eindruck, dass Sie bei Übergriffen anders und vehementer reagieren können? Und das schien tatsächlich so zu sein, dass Selbstbehauptungstraining ein Instrument sind, die junge Frauen oder Frauen im Allgemeinen besser in die Lage versetzen, Grenzen zu setzen. Nichtsdestotrotz erreichen wir natürlich damit nicht die Masse und auch nicht jeder möchte sowas machen müssen, aber eine wichtige Rolle spielt auch die Umgebung, dass man eben sich sicher sein kann, dass die Leute nicht nur stillschweigend zugucken oder zuhören, wenn im Rahmen von Seminaren sexualisierte Witze gerissen werden, sondern dass da tatsächlich auch mal jemand was sagt, dass man das nicht möchte. Oder dass, wenn man mitbekommt, da wird eine sexualisiert angegangen, dass man da auch mal sich dazu positioniert und derjenigen beispringt und seine Meinung äußert und nicht einfach nur wegguckt und sagt, okay, das ist deren Privatsache und da mische ich mich nicht ein.
Gibt es von Seiten den Unis noch Dinge, die jetzt, also die Sie gemerkt haben, dass dringend geändert werden müssen?
Was uns sehr dringlich erscheint, ist einfach auch die Öffentlichkeitspolitik bzw. die Öffentlichkeitsarbeit. Vielen Studentinnen ist, das wurde im Rahmen unserer Untersuchung deutlich, überhaupt nicht bewusst, an welche Anlaufstellen sie sich wenden können. Sie kennen diese Adressen nicht, sie finden die zum Teil auch sehr schwierig auf den Internetseiten. Sie wissen nicht, was passiert da. Ist die Beratung, ist das Gespräch anonym oder folgen daraus gleich Konsequenzen? Wir haben allerdings auch festgestellt, dass viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen selber an der Universität gar nicht genau sagen könnten, was sind jetzt die Abläufe, was passiert, wenn sich eine Studentin, gegebenenfalls auch ein Student, dem das passiert, mitteilen möchte, an wen wende ich mich wiederum, was macht die Universität im Falle eines solchen Übergriffes? Und da besteht einfach viel mehr Informations- und durchaus auch Weiterbildungsbedarf, den die Universität leisten könnten im Interesse sowohl der Studierenden als auch der Beschäftigten, denen solche Übergriffe bekannt werden.
Sind Ihnen denn starke Unterschiede jetzt im europaweiten Vergleich aufgefallen?
Unterschiede jetzt in den Betroffenheitszahlen selber nicht eklatante, aber durchaus Unterschiede in dem Umgang mit solchen Übergriffen. Das ist sicherlich kulturell bedingt, auch aus den unterschiedlichen akademischen Systemen heraus. Beispielsweise in England ist es so, dass die Studierenden doch auch durchaus früher als hier an die Universitäten kommen und oftmals erstmalig heraus aus ihrem Elternhaus an einen Campus, auf dem sie dann wohnen, in dem auch alles wesentlich stärker reglementiert ist als beispielsweise im deutschen Kontext, in dem auch die Freizeit mit vielen Angeboten stärker strukturiert ist. Da haben wir einfach gesehen anhand der Daten, dass zum Teil wesentlich oder mehr passiert auf dem Campus selber als beispielsweise in Deutschland oder in Italien. Allerdings die Bereitschaft, dieses im Rahmen des der Campus-Servicestellen anzuzeigen, auch höher ist, weil man einfach stärker eingebunden ist in dieses Universitätsleben. In Italien beispielsweise oder auch in Spanien wird wesentlich weniger den Universitätsstellen selber mitgeteilt, als vieles innerhalb der Familie geregelt. Also da ist die Familie die Anlaufstelle Nummer eins für die Mitteilung solcher Übergriffe. Allerdings wird durchaus auch anders umgegangen mit sexualisierter Belästigung beispielsweise, wo es dann man den Eindruck haben muss, es ist nochmal stärker Bestandteil so des Alltagslebens, nochmal normaler als vielleicht in Deutschland, wo doch ein großes Bewusstsein durchaus schon besteht für die Nachteile sexualisierter Gewalt. Also da gibt es schon kulturelle Unterschiede, einfach im Umgang auch mit solchen Übergriffen.
Ein Gespräch mit Katrin List, der Projektkoordinatorin der Uni Bochum für eine europaweite Umfrage über sexuelle Übergriffe gegenüber Studentinnen an der Universität. Frau List meinte weiterhin, dass das Thema noch nicht gelöst ist und uns noch weiter begleiten wird, was sich zum Beispiel auch an der Sexismusdebatte zu Beginn dieses Jahres gezeigt hat.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.